Willkommen zu Im Zug, Ihrem Podcast von Hitachi Rail. Erleben Sie mit uns, wie die Bahn unsere Gesellschaft nachhaltig bewegt.
Achtung, Zug fährt ab. Bitte alle einsteigen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Zug. Heute werfen wir einen Blick in einen Bereich, der entscheidend dafür ist, dass unsere Produkte wirklich zuverlässig funktionieren, und zwar die Umweltsimulation. Wir sprechen darüber, welchen Einflüssen die Bahntechnik draußen ausgesetzt ist, wie wir die nachstellen und warum das so wichtig für Sicherheit und Verfügbarkeit im Bahnnetz ist. Genau darüber spreche ich heute mit Horst Jöstingmeier. Hallo Horst, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und damit wir direkt einsteigen können, kurz, kannst du dich vielleicht mal vorstellen, so wer bist du, was machst du bei uns im Bereich Umweltsimulation?
Ja, mein Name ist Horst Jöstingmeier. Ich arbeite in der Hardwareentwicklung. Ich bin Senior Hardware Architect. Und eines meiner Spezialthemen sind die nicht elektrischen Umweltbedingungen. Das heißt also alles, was nicht EMV ist, sondern Einflüsse, die durch Klimaverschmutzung oder andere äußere Effekte auf unsere Produkte Auswirkungen haben.
Und mit welchen Umwelteinflüssen arbeitest du da konkret oder was wird da getestet?
Ja, im Wesentlichen ist es natürlich für die Außenanlage das Klima, und zwar natürlich global, weil wir ja natürlich auch global ausliefern. Dann die durch den Bahnverkehr auftretenden Einflüsse, wie Vibration und Schock. Ja, jeder, der mal an einem Bahnsteig gestanden hat, weiß genau, wenn der Zug vorbeifährt, dann vibriert der Boden. Ja, auch das kann Auswirkungen haben. Dichtheit von Gehäusen. Es ist natürlich ungünstig, wenn durch Regen oder solche Dinge Wasser in die Gehäuse von Signalen oder Ähnlichem kommen, weil Wasser und Strom vertragen sich nicht sehr gut.
Ja. Jetzt hast du gerade schon die Signale angesprochen. Welche Komponenten werden denn alles getestet?
Also für die Außenanlagen testen wir im Wesentlichen die Gehäuse, ja, weil die natürlich die erste Schutzschirm gegen die äußeren Einflüsse darstellen. Wobei da natürlich auch ein gewisser gegenteiliger Effekt eintritt. Denn auf der anderen Seite haben wir Elektronik, die Abwärme erzeugt, die natürlich wieder entsprechend abfließen soll. Und je dichter das Gehäuse ist, desto schlechter ist die Entwärmung. Das heißt, hier muss das Design des Gerätes eine Gratwanderung machen. Ja, zwischen dem, was ich an Abwärme abzugeben habe und zwischen dem, was ich an Dichtigkeit benötige, damit keine anderen Einflüsse die Elektronik stören.
Und warum ist es so wichtig, die Umweltbeständigkeit unserer Produkte zu testen?
Aufgrund der Verfügbarkeit. Die Eisenbahnsignaltechnik läuft ja 24/7. Ja. Und unsere Kunden möchten natürlich, dass alles so weitgehend wartungsfrei wie möglich ist. Das heißt also, wir können dem Kunden nicht zumuten, dass er zum Beispiel alle 2 Wochen rausgeht, um irgendwo den Staub aus dem Gehäuse zu saugen, ja, oder das Wasser wegzuwischen. Ja.
Das heißt, welche Risiken entstehen, wenn man die Produkte nicht auf solche Belastungen testet? Also einfach nur, dass mehr Wartungen anfallen, oder?
Ja, im Wesentlichen ja. Okay. Die signaltechnische Sicherheit ist ja bereits abgefangen durch das Erkennen eines Fehlers, wenn er auftritt. Ja. Aber wie gesagt, es sollte halt nicht dauernd ein Fehler auftreten, weil wir wissen das selber privat, wenn ein Auto dauernd kaputt ist, macht es keinen Spaß mehr. Ja.
Sollte man meinen. Wie laufen denn dann solche Tests konkret ab? Also ich kann mir vorstellen, es muss ja sehr gut strukturiert sein, dass es auch vergleichbar ist. Gibt es denn da irgendwelche Standards?
Ja, es ist so, dass sowohl die Umweltbedingungen standardisiert sind. Das heißt, man hat aufgrund von statistischen Werten sogenannte Technoklimate erstellt. Die sind in diversen Standards definiert, ja, für unterschiedliche Einsatzbereiche, Indoor, Outdoor, auf Schiffen, Fahrzeugen, in Flugzeugen und so weiter. Und darauf basierend kann man dann Klassen auswählen für den jeweiligen individuellen Einsatzfall. Und dann erfolgt aufgrund dieser Definition der Bedingungen, erfolgt das sogenannte Test-Tailoring. Das heißt also, ich überlege mir, welche der Bedingungen am kritischsten ist, ja, und suche mir dann eine Prüfnorm, die diesen Einsatzfall möglichst nah nachbildet. Was natürlich schwierig ist, die Realität nachzubilden. 100% wird nicht gehen. Ja. Die Autobauer machen das zum Beispiel durch solche ausgiebigen Testfahrten in Norwegen oder sonst was. Können wir nicht machen aufgrund der Kosten. Ja. Und daher machen wir diese Laborversuche und schreiben dann einem eine Testspezifikation und unterziehen dann das Gerät genau diesen Tests. Ja. Und es muss standardisiert sein aufgrund, wie schon gesagt worden ist, wegen der Wiederholbarkeit. Das heißt also, ich muss, falls doch im Feld etwas auftritt, was wir vielleicht nicht bedacht haben, ja, muss ich den Test genauso wiederholen können, um, wenn ich die Änderung durchgeführt habe, um zu prüfen, ob das der Fehler beseitigt wurde.
Gibt es da dann auch spezielle Kundenanforderungen teilweise oder suchen wir die Tests raus, die wir am geeignetsten empfinden?
Es ist unterschiedlich. Im Normalfall ist es so, dass der Kunde sich auf die vorhin schon genannten Umweltnormen, diese Technoklimate, beruft und sagt, okay, unserer Meinung nach ist das der Richtige. Ja. Aber es gibt natürlich auch individuelle Herausforderungen, sage ich mal, zum Beispiel Norwegen. Da kam die Frage auf, wie viel Meter Schnee darf auf einer Abdeckung eines Weichenantriebs liegen, bevor der Deckel eingedrückt wird. Ja. Oder für Saudi-Arabien, Wüste. Klar, wie kriegen wir da das Thema Wärme in den Griff, ja, weil das normale Gehäuse dann eben nicht ganz geeignet war. Da muss man dann entsprechend Designänderungen machen und dann sehen, ob man das dann so, die Zusatzanforderungen, sage ich mal, erfüllen kann.
Also ich finde gerade das Beispiel hier jetzt mit Saudi-Arabien spannend. Für so extreme Regionen, wie weisen wir denn danach, dass unsere Produkte Sandstürme aushalten können?
Ja, es gibt in der Zivilindustrie gibt es eigentlich keine Sandsturmtests, aber da greifen wir bei solchen Extremfällen auf Militärnormen zurück. Da ist natürlich zum Beispiel die US-Armee hat ein ganzes Paket an Tests und Testbeschreibungen, Mildstandard 810. Ja. Oder auch in dem Fall, glaube ich, war es, ja doch, in dem Fall haben wir Mildstandard 810 gemacht, also windgetriebener Sand. Ja. Und haben das, da habe ich den Weichenantrieb, habe ich nach England schicken müssen, weil in Deutschland kein Labor zur Verfügung stand, das diesen Test durchführen kann.
Jetzt haben wir schon einen Spezialfall angesprochen mit Saudi-Arabien, aber wie läuft denn so ein ganz normaler Test ab? Also wie werden diese Umweltbedingungen simuliert? Hitze, Kälte, Regen, Wind? Wie kann man sich das vorstellen konkret?
Also es ist so, dass für Hitze und Kälte ist es relativ einfach. Es ist ein Backofen und ein Kühlschrank, flach gesagt. Ja. Nur halt ein sehr präziser, den ich einstellen kann über einen weiten Bereich. Ja. Dann gibt es den Test für feuchte Wärme. Das sind dann sogenannte Klimakammern, in denen man eine beliebige Atmosphäre in Richtung Temperatur- und Luftfeuchte-Kombination erzeugen kann. Vibration und Schock, da werden üblicherweise elektrodynamische Shaker eingesetzt. Im Prinzip ist das nichts anderes wie ein großer Lautsprecher, auf den ich dann mein Testgerät montiere, ja, um zu sehen, ob das diesen Bedingungen standhalten kann.
Das heißt, dein Arbeitsalltag ist jetzt eher weniger am Laptop und mehr in Laboren und Backöfen und Kühlschränken, wie du es jetzt so nett beschrieben hast? Oder wie sieht da dein Tag aus?
Nein, ich bin eigentlich mehr am Laptop. Diese Tests werden durchgeführt, entweder in externen Laboren, weil wir die Anlagen gar nicht haben. Ja. Das hängt immer davon ab, auch was der Kunde will. Natürlich haben wir Klimaschränke und so weiter auch in Arnstadt in der Fertigung, weil die natürlich auch innerhalb der Fertigung Überprüfungen machen müssen. Aber es ist so, dass die Kunden vermehrt Tests aus sogenannten akkreditierten Laboren verlangen. Das heißt also Labore, die einer Prüfung unterliegen. Ja, da kommt von der DAX, das ist die deutsche Akkreditierungsstelle, kommt dann jemand vorbei und prüft, ob die Geräte richtig kalibriert sind, ob die Mitarbeiter geschult sind und so weiter. Ja, also hier braucht man sozusagen etwas mit einem amtlichen Stempel drauf. Ja, und deswegen machen wir das nicht selbst. Mein Anteil besteht dann eben darin, die Testspezifikation auszuarbeiten und die zurückgeschickten Tests zu begutachten. Und in den Fällen, wo das Ergebnis nicht eindeutig ist, zu bewerten, sehen wir den Test als bestanden an oder nicht.
Was passiert denn mal, wenn ein Produkt den Test nicht bestanden hat?
Dann müssen wir sehen, ob der Test, den wir durchgeführt haben, den Fehlermechanismus entlarvt hat. Und dann werden natürlich Designänderungen gemacht. Und dann wird der Test wiederholt, um zu sehen, ob es erfolgreich war.
Wie lange dauert es denn, ein Produkt neu zu designen, wenn es mal einen Test nicht bestehen sollte?
Das hängt von der Art und dem Umfang des Fehlers ab. Wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, wir haben an einem Gehäuse, ja, ist an einer Stelle, liegt die Dichtung nicht hundertprozentig auf, dann ist es relativ einfach, macht man eine mechanische Änderung mit einer weiteren Verschlussschraube in der Mitte zwischen den beiden anderen, um die Dichtung ranzukriegen, oder wechselt den Dichtwerkstoff aus. Ja. Bei anderen Dingen wird es vielleicht schwieriger, wenn ich sagen muss, okay, ich muss hier einen Lüfter einbauen wegen der Wärme, wirbel mir aber gleichzeitig Staub rein. Ja, dann wird es natürlich problematisch, dann muss ich vielleicht das ganze Innenleben umbauen, weil der Staub an der Stelle eindringt, wo die Funktion beeinträchtigt. Ja, dann müsste ich dann so umbauen, dass ich sage, okay, ich baue alles von der Staubeinschrittstelle, baue ich an einer anderen Ecke hin, ja, damit der Staub zwar da ist, aber dann stört er mich nicht mehr. Für bestimmte Tests brauchen wir auch nicht das gesamte Gerät. Da reicht es, wenn wir zum Beispiel wie wir das Gehäuse gesagt haben, um zu sehen, ob da Staub oder Wasser reinkommt, brauche ich keine Elektronik da drin. Ja, da kann ich das Gehäuse nehmen und prüfe das.
Wie wird denn so ein Labor aufgebaut und wie legen wir die Prüftechnik fest?
Die Prüftechnik ist eigentlich erforscht, sage ich mal. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wie mache ich aus den Umweltbedingungen einen Test? Ja? Also die Prüfungen selbst sind auch durch Standards definiert. Das heißt, es gibt einen Standard, ja, der beschreibt, wie ich eine Temperaturprüfung durchzuführen habe, welche Toleranz diese Kammer haben muss. Ja. Es gibt die Kammerhersteller. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte ein Labor aufbauen, ja, dann muss ich erstmal festlegen, was will ich eigentlich testen? Welche Testnormen will ich abdecken? Ja, was biete ich den Kunden an? Und auf der anderen Seite muss ich mich dann mit den Leuten zusammensetzen, die diese Prüfgeräte bauen. Ja, und sagen, okay, Leute, ich brauche eine Prüfkammer, die muss den Temperaturbereich minus 70 bis plus 120 können, ja, mit einer bestimmten Temperaturänderungsgeschwindigkeit, ja, und einem Volumen von 8 Kubikmeter. So, und dann kriege ich die dahingestellt. Und dann muss ich einen Prüftechniker einstellen, dem ich sage, pass auf, wir machen hier mit dieser Kammer, machen wir Prüfungen nach 60.068.2.1, 2.2, 2.30 und 2.78. Das sind jetzt verschiedene Prüfungen für Temperatur und Luftfeuchte. Und dieser Prüftechniker hat entweder schon die Ausbildung für die Prüfung oder er muss sich dann diese Norm durchlesen und sagen, okay, das müssen wir machen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Ja. Und dann kommt irgendwann, wie gesagt, wenn ich dann akkreditiert werden möchte, rufe ich die DAX an und sage, schick mir mal einen Prüfer, ja, dem ich nachweise, dass meine Geräte kalibriert sind, dass ich eine regelmäßige Wartung habe, dass mein Prüftechniker weiß, was er tut. Ja, und dann kann ich loslegen.
Wieso machen wir die Tests eigentlich extern?
Für uns wäre der Aufwand zu groß. Ja. Ja, wir haben ja ein EMV-Labor hier, das auch nicht akkreditiert ist, weil man bisher gesagt hat, okay, der Aufwand ist zu groß.
Ah,
ja,
echt?
Ja. Ja, das ist relativ umfangreich, so eine Akkreditierung. Man muss da sehr viel Nachweisführung machen und so weiter. Ja.
Wofür nutzen wir dann unser EMV-Labor?
Entwicklungsuntersuchung. Ah, ja. Wir wollen ja vorher, bevor wir ins teure Labor gehen, wissen, ob es auch tut. Ja, das heißt also, für intern können wir diese Dinge gebrauchen oder für Kunden, die jetzt sagen, okay, wir vertrauen euch, dass ihr richtig testet. Das Wichtige an der Stelle ist eben, dass man diesen Fehlermechanismus erkennt, sonst macht man Try and Error. Ja. Also das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte, dass ich weiß, was nicht stimmt.
Ja. Das heißt, dann haben Sie über den geschulten Blick dafür, wie wir unsere Technik fit für die Umwelt machen können.
Das ist richtig. Die Sache ist auch die, dass es gibt keinen Ingenieursstudiengang in Umweltsimulation. Das muss man letztendlich alles durch eigene Erfahrung lernen. Ja. Und es dauert halt auch ein bisschen, bis man dann den vollen Überblick hat. Gerade bei Vibrationstests ist es so, dass da der akustische Sensor des Menschen eigentlich die größte Rolle spielt, weil ich sofort hören kann, wenn es anfängt, wenn sich das Geräusch, denn alles, was vibriert, macht Geräusche. Ja. Wenn sich das Geräusch ändert, weiß ich, okay, irgendwas ist jetzt passiert in dem Gerät. Ich kann es vielleicht nicht sehen, ja, aber durch die veränderte Frequenz kann ich es hören.
Wenn wir gerade schon bei Veränderungen sind, deswegen die Frage, wie bereiten wir uns denn auf neue Umweltbedingungen, veränderte Normen und strengere Anforderungen auch vor?
Ja, es ist so, dass wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Technoklimate aufgrund von statistischen Ergebnissen in den Normen definiert werden. Wenn sich die Datenbasis ändert, müssen natürlich auch die Normen überarbeitet werden. Das heißt also, wir müssen davon ausgehen oder können davon ausgehen, dass die IEC als internationales Normgremium auch hier aufgrund neuer Daten hier Normänderungen durchführen wird. Solange das noch nicht offiziell ist, müssen wir halt sehen, dass wir entweder der Kunde sagt uns, okay, wir müssen mit mehr Überschwemmungen rechnen als bisher, ja, oder stärkeren Schneefall oder stärkeren Regen. Oder wir müssen dann selber sagen, okay, wir sehen hier ein technisches Risiko, deswegen legen wir auf den Test, sagen wir mal, noch ein Brikett drauf, so ungefähr.
Das heißt, ihr bereitet euch schon aktiv auf Veränderungen vor, die jetzt auch durch den Klimawandel verursacht werden können.
Das muss berücksichtigt werden, ja, sicher. Okay.
Könntest du vielleicht auch selber sagen, wie du den übergeordneten Nutzen deiner Arbeit siehst, also was für einen Impact du da wirklich hast?
Ja, der übergeordnete Nutzen ist natürlich der, dass wir dem Kunden Produkte verkaufen können, die langlebig sind. Und die möglichst wartungsfrei sind. Ja. Denn wie gesagt, Eisenbahnverkehr ist 24/7. Ja. Und da ist jede Störung, jede Verspätung ist, wie man mittlerweile, wie man weiß und wie wir selber aus privater Erfahrung auch wissen, relativ lästig. Ja. Insofern ist es schon wichtig, dass die Produkte auch einwandfrei funktionieren unter den gegebenen Bedingungen. Das Schwierige ist eigentlich immer auch am Anfang zu bewerten, ob diese Bedingungen, die Anforderungen, die gestellt wurden, auch wirklich die richtigen sind. Das heißt also, man muss schon sehen, okay, wenn jemand sagt, ich habe hier ein Außengerät, aber die Elektronik ist so empfindlich, ich müsste eigentlich da einen gepanzerten Schrank drum bauen, geht aber nicht, weil, ja, dann muss man natürlich auch sagen, Leute, da müsst ihr euch was anderes überlegen, so geht's nicht. Aber wie gesagt, der eigentliche Nutzen liegt darin tatsächlich, dass wir eine hohe Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer erzeugen können.
Sehr schön. Und jetzt hast du im Intro auch schon gesagt, dass du sehr lange schon hier arbeitest und sehr glücklich bist. Also anscheinend macht es dir auch Spaß dabei. Was liebst du am meisten an deiner Arbeit?
Die Herausforderung, auch diese Bewertung der verschiedenen Einsatzorte, zu sehen, okay, wie kann ich das testen? Ja, wie gesagt, wie mit dem Sandsturm, da habe ich eine Weile gesucht, bevor ich einen Test gefunden habe, mit dem man das auch so machen kann, dass alle glücklich sind. Ja. Und auch, wenn man so die Entwicklung der Umweltsimulation ansieht, ist es auch hochinteressant, weil natürlich wird schon seit Jahren immer mehr versucht, anstatt der Tests, die zeitintensiv und sehr aufwendig sind, das Ganze am Computer nachzubilden. Numerische Umweltsimulation heißt das dann in dem Fall. Auch das passiert eben mit solchen Daten, die man statistisch ermittelt. Da werden also zum Teil dann zum Beispiel in bestimmten Klimaten 1000, 2000 Stahlbleche aufgehängt, um zu sehen, wie die im Laufe der Zeit verrosten. Und mit den aufgenommenen Daten versucht man das Ganze dann, diesen Rostprozess am Rechner nachzubilden.
Können diese Nachbildungen vielleicht auch eines Tages die Tests im Labor ersetzen?
Das ist die Hoffnung, ja. Dass ich viel schneller ein Ergebnis kriege als im Real. Ja.
Ja, das ist spannend, hochspannend, wirklich. Ich glaube, dein Job wird sich tatsächlich auch immer weiter noch anpassen und abwechslungsreich bleiben, gerade hier mit Klimawandel, technische Tests, die am Computer abbildbar sind. Also langweilig wird euch sicherlich nicht.
Nee, bestimmt nicht.
Dann möchte ich mich aber an der Stelle bedanken für die Einblicke in deinen Bereich. Wirklich spannend zu sehen, wie unsere Technik fit für alle Umweltbedingungen gemacht wird und so für mehr Zuverlässigkeit in unserem Bahnsystem sorgt. Danke, dass ihr heute bei uns waren und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zur nächsten Folge.
Wir erreichen unseren Zielbahnhof.
Danke fürs Zuhören. Begleiten Sie uns auch bei der nächsten Folge von Im Zug, dem Podcast von Hitachi Rail, der zeigt, wie die Bahn unsere Zukunft gestaltet.